Wir glauben am Ende wahrscheinlich alle an den gleichen Gott, der wird nur anders benannt. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich sind wir religiös tolerant, aber es darf sich nie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten.
Willkommen zu Folge 96 von ErstStimme. Die deutschen Nachrichtendienste warnen seit Monaten vor einer wachsenden Gefahr durch den islamistischen Terrorismus. In Deutschland sind momentan 485 Personen als Gefährder eingestuft. Bei ErstStimme nehmen wir das zum Anlass, die Frage zu stellen, wie müssen unsere Behörden aufgestellt sein, um mögliche Gefahren zu erkennen? Wie lässt sich die Radikalisierung frühzeitig erkennen und bekämpfen? Und wo fängt man da eigentlich an? Darüber und über noch mehr spricht Michael Scheppe in dieser Folge von ErstStimme mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Gregor Golland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme. Mein Name ist Michael Scheppe und ich bin Redakteur beim Handelsblatt. Heute geht es bei uns im Podcast darum, wie gefährlich der Islamismus für Deutschland ist und welche Maßnahmen es gegen diese Gefahr gibt. Ja, das Entsetzen, das ist immer noch groß. Vor ein paar Wochen, da hat ein 25-jähriger Afghane in Mannheim mehrere Menschen verletzt und ein 29 Jahre alter Polizist ist an seinen Verletzungen später gestorben. Die Ermittler, die halten einen islamistischen Hintergrund für wahrscheinlich und deshalb hat der Fall Mannheim eine bundesweite Debatte über das Thema Islamismus ausgelöst. Unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sagt, der Täter müsse mit maximaler Härte des Gesetzes bestraft werden. Und was in die Gemengelage passt, der Verfassungsschutz, der hat erst vor ein paar Tagen davor gewarnt, dass sich die Gefährdung durch den islamistischen Terror weiter erhöht habe. Ich frage mich in der heutigen Ausgabe von ErstStimme, wie gefährlich ist der Islamismus für Deutschland und welche Lösungen gibt es? Darüber möchte ich sprechen mit Gregor Golland. Er ist Altstipendiat der Adenauer Stiftung, sitzt seit 2010 für die CDU im Landtag von Nordrhein-Westfalen und ist seit 2017 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und hier für Inneres, Justiz, Integration und Sport verantwortlich. Hallo Herr Golland.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Golland, lassen Sie uns doch nochmal alle Hörerinnen und Hörer mitnehmen, dass wir auf dem selben Stand sind. Islamismus, was ist das eigentlich? Man kann beim Bundesinnenministerium nachschauen. In Abgrenzung zur Religion steht er, zur Religion Islam bezeichnet der Begriff Islamismus eine religiös verbrämte Form des politischen Extremismus und unter Berufung auf den Islam zielt der Islamismus auf die teilweise oder vollständige Abschaffung der Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ab. Gibt es da was zu ergänzen, Herr Golland? Haben wir was Wichtiges vergessen?
Ich glaube, das ist die wesentliche Definition. Ich möchte aber noch auf einen Punkt vorab in Ihrer Anmoderation zurückkommen. Und zwar haben Sie gesagt, der Polizist ist verletzt worden und diesen Verletzungen erlegen. Ich würde es mal anders definieren. Ein afghanischer Flüchtling kommt als Kind nach Deutschland, bekommt hier Schutz und Fürsorge, um 10 Jahre später einen deutschen Polizisten heimtückisch und hasserfüllt zu ermorden. Mhm. Ich kann nur sagen, solche Täter müssen verurteilt, lange in Haft und unbedingt abgeschoben werden, auch nach Afghanistan. Übrigens etwas, was ich bei X getwittert habe oder geschrieben habe, mit fast 50.000 Klicks darauf und sehr, sehr vielen Kommentaren. Natürlich immer kontrovers, wie das dort so ist, aber die Resonanz war sehr, sehr groß. Und das ist der Unterschied auch schon in der Sprache. Hier ist jemand ermordet worden. Hinterrücks, von hinten, heimtückisch. Und das ist nicht, da ist jemand zufällig verletzt worden. Und es war von Anfang an eigentlich sehr klar, dass es offenbar darum ging, Menschen, die den Islam kritisieren, hier anzugreifen.
Offenbar, ja.
Und hinzu kam dann auch noch ein Polizeibeamter, der ja eigentlich damit gar nichts zu tun hatte, aber als Repräsentant des verhassten Landes und Staates. Und ich glaube, das hat der Bevölkerung nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, dass wir dringend Maßnahmen ergreifen müssen. Und zwar nicht so wie Ankündigungsministerin Faeser, die immer viel von innerer Sicherheit schwätzt, aber in der konkreten Umsetzung nichts macht. Mhm. Im Gegenteil.
Ja, lassen Sie uns doch über die Maßnahmen.
Ganz kurz noch, das Gleiche gilt auch für den Bundeskanzler, der jetzt plötzlich Abschiebungen nach Afghanistan fordert.
Genau, und ist doch auf Ihrer Linie.
Am Ende wird nichts passieren. Diese Ampelregierung wird in der Sache substanziell nichts auf die Kette kriegen. Es hat sie die ganzen Jahre schon nicht getan, weil sie es ideologisch nicht will.
Aber inhaltlich sind Sie damit auf seiner Linie, oder? dass man auch solche Menschen ja, selbst
ist
nach
er ja auch Afghanistan. Inhaltlich auf meiner Linie. Also ich meine, das sind ja Forderungen, die wir in der CDU sehen, schon lange gestellt haben. Und er hat ja auch vor wenigen Monaten hat der deutsche Bundeskanzler und das SPD-Mitglied Olaf Scholz gefordert, wir müssen in großem Stile abschieben. Mhm. Ein Aufschrei ging durch die eigene
Im
Partei.
Im Spiegel zum Beispiel, ganz
und es
groß
ist nichts Cover. Passiert. Es ist nichts passiert. Stattdessen kommen jeden Tag etwa 1000 Menschen nach Deutschland, vorwiegend aus dem arabisch-islamischen Raum. Es werden ganz, ganz wenige, auch Abgelehnte, zurückgeführt.
Mhm. Was ist Ihr Lösungsvorschlag? Wie macht man es besser?
Ja, weniger reden, mehr machen. Ins Handeln kommen.
Und was konkret machen?
Das heißt, ja, natürlich illegale Migration verhindern. Das heißt auch durch Grenzkontrollen, wie sie jetzt erfolgreich durchgeführt werden, hat
während
man
sich EM,
ja. lange gegen gewehrt, nicht nur bei der EM, auch vorher schon. Mhm. Dann auch, was Henrik Wüst gesagt hat, Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union prüfen, in sicheren Drittstaaten. Jeder, der zu uns kommt, kommt durch ein sicheres Drittland. Jeder. Er wäre in Griechenland sicher, er wäre in Kroatien sicher, er wäre in Österreich sicher, aber er kommt nach Deutschland. Da muss man sich auch mal fragen, warum. Da sind wir bei einem weiteren Thema. Die Anreize absenken. Sofortige Einführung flächendeckend einer Bezahlkarte. Kein Bürgergeld mehr auszahlen. Ja? Finanztransaktionen in Heimatländer verhindern. Mhm. Konsequentes Abschieben von Straftätern. Wenn man das will, kann man das. Andere Länder schaffen das ja auch. Aber wir in Deutschland offenbar nicht. Und das liegt aus meiner Sicht an dem mangelnden politischen Willen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und wenn nämlich Behörden merken, dass sie keine politische Rückendeckung haben, dann handeln sie auch nicht. Das so. Haben wir übrigens auch gemerkt beim Kampf gegen Clans. Es war ja lange Jahre
aber
so
Herr
in Nordrhein-Westfalen, aber das ist ein weiteres Thema.
Genau.
Es gibt aber auch da Bezugspunkte, aber gut.
Genau. Lassen Sie uns doch den Blick auf den Islamismus richten. Ich glaube, man könnte allein damit schon stundenlang füllen. Und lassen Sie uns, wir waren jetzt schon in den Lösungsideen oder in Ihren Lösungsvorschlägen, vielleicht nochmal eine kurze Problembetrachtung machen. Der Verfassungsschutz, der hat vor ein paar Tagen nämlich in seinem Bericht gesagt, über 27.000 Personen gibt es in ganz Deutschland, durch die eine potenzielle Gefahr durch islamistischen Terrorismus zumindest ausgeht. Und allein in NRW, das hat auch ein Bericht von Ihnen gezeigt, sind es 2600 Menschen. Bereiten Ihnen die Zahlen nicht Sorge?
Ja, die Zahlen bereiten mir jedes Mal Sorge. Also schon seit vielen Jahren. Ich bin ja schon seit 14 Jahren im Landtag und beschäftige mich seitdem mit dem Thema innere Sicherheit. Ich war der erste Landespolitiker, der sich zur Kölner Silvesternacht geäußert hat.
Stimmt, ja.
Und insofern muss aber nicht nur mich das mit Sorge erfüllen, sondern uns alle. Ja, ich habe damals mit Befremden im Düsseldorfer Bahnhof diese Lease-Aktion mitbekommen, habe erstmal gar nicht verstanden, worum es ging. Und dann wurde mir nachher auch bewusst, wie perfide da vorgegangen wird, nämlich mit vermeintlich guten Informationen, die man an die Menschen bringen will, soll eigentlich für eine extremistische Gesinnung geworben werden. Mhm. Und es fängt schon damit an, dass wir nicht zwischen guten und schlechten Extremisten unterscheiden dürfen. Wir müssen uns als Demokraten darin einig sein, das vermisse ich manchmal, einig sein, dass sowohl Rechtsextremisten wie Linksextremisten, wie aber auch Islamisten Mist sind und gleichermaßen gefährlich für die Gesellschaft.
Was sind gute Extremisten?
Ja, für mich gar keiner. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass in diesem Land Unterschiede gemacht werden, je nachdem, aus welcher Ecke diejenigen kommen.
Okay, verstehe ich.
So, während die Abgrenzung nach rechts zum Glück sehr eindeutig und klar ist, wünsche ich mir diese genaue Eindeutigkeit und Klarheit auch gegen Links und auch gegen Islamismus. Mhm. Und das kann man nicht unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit verkaufen, sondern natürlich gibt es Religionsfreiheit in Deutschland für jeden. Das ist auch völlig in Ordnung eines unserer Grundwerte.
Genau.
Aber wir dürfen doch nicht naiv sein und uns gegen Extremismus und Fanatismus in Religionen blindstellen. Und das ist ja der Punkt. Das ist eben was anderes. Wir kämpfen ja nicht, überhaupt nicht gegen den Islam als Religion. Ich habe viele muslimische Freunde, Bekannte, die selber sagen, passt an dem Ende auf, macht das nicht, ihr müsst die Signale sehen. Die ziehen uns ja auch alle in den Schmutz. Wir wollen das nicht. So. Und man ist auch deswegen nicht feindlich der Religion gegenüber, im Gegenteil, sondern man will eigentlich die Religion ja vor diesen Extremisten schützen. Und da haben wir als Staat eine ganz entschiedene Aufgabe, aber nicht nur als Staat, sondern auch als Gesellschaft.
Mhm. Wenn Ihnen schon als Experten die Sorgen machen, diese Zahlen, würde mich eine Einschätzung interessieren, wie gefährlich ist denn der Islamismus für NRW, für Deutschland? Wie konkret ist die Gefahr? Wie viel Sorgen muss ich mir jeden Tag machen, dass was Schlimmes passiert durch Islamismus? Ist das eine große Gefahr? Ist das zu vernachlässigen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich denke, der Islamismus ist die größte Bedrohung und Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland. Weil von ihm aktuell laut Lagebericht das größte Gewalt- und Terrorpotenzial ausgeht. Also konkret Anschläge. Wir wissen ja, es gibt immer wieder diese Messereinzeltäter oder auch Leute, die Bomben vor Synagogen ablegen oder Brandsätze darauf werfen. Aber denken Sie mal zurück, letztes Jahr Weihnachten, da war der Kölner Dom wohl in konkreter Gefahr, mitsamt der Gläubigen, die sich da versammeln wollten.
Wurde dann ja auch geräumt über die Festtage.
Also ließ sich wohl zurückführen auf Ableger des sogenannten Islamischen Staates.
Genau.
Und ich meine, wir wissen ja spätestens seit dem 11. September 2001, zu welchen Taten fanatische Extremisten fähig sind, wo Tausende von Menschen ermordet wurden durch die Anschläge. Und wenn sie so könnten, wie sie wollten, würden sie natürlich auch weitermachen. Da bin ich mir sicher. Also wir müssen damit rechnen, dass es immer zu Einzeltaten fanatisierter Einzeltäter kommt oder auch selbst radikalisierter, aber auch zu koordinierten Anschlägen. Und ich bin unseren Sicherheitsbehörden außerordentlich dankbar, dass trotz unserer begrenzten nachrichtendienstlichen Mittel in Deutschland, trotz unserer begrenzten Möglichkeiten, auch gesetzgeberisch und technisch, dass wir trotzdem so viele Anschläge nachweisbar verhindert haben. In Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland.
Ja, lassen Sie uns da doch gern drüber sprechen. Und wenn Sie schon das Beispiel des geplanten Anschlags auf den Kölner Dom um Weihnachten eben herum gebracht haben, da habe ich mir wieder gedacht, es ist ja so wie immer, der Hinweis auf diesen Anschlag kommt von ausländischen Behörden. Warum hinken die deutschen Behörden so hinterher?
Ja, weil der politische Wille fehlt, das zu ändern. Ganz einfach. Weil bei uns Datenschutz wichtiger ist als effektive Strafverfolgung oder Aufklärung. Also wir kriegen sehr viele Hinweise von befreundeten westlichen, demokratisch kontrollierten Nachrichtendiensten.
Exakt, ja.
Die das können und wollen. Die das dürfen, gesetzgeberisch, und die es technisch können.
So, und das heißt, denen wird es einfacher gemacht, das nachzuverfolgen, wer da mit wem über was redet. Das ist das Konkrete.
Und bei uns ist es eben historisch so, dass die Nachrichtendienste sehr eingeschränkt nur Dinge dürfen und auch technisch nicht so viel können. Das hängt ja miteinander zusammen. Es ist auch eine Frage der Ausstattung mit Personal, mit Material, mit Software inzwischen, mit Möglichkeiten der Überwachung. Also mir wird Angst und Bange, wenn ich mitbekomme, dass am Ende Telefonie über WhatsApp ohne Quellen-Telekommunikationsüberwachung, also ohne dass ich auf dem Handy selber drauf bin als Nachrichtendienst oder als Verfassungsschutz, dass das in Deutschland nicht überwacht werden kann. Auch nicht bei terroristischer Bedrohung. Es ist nicht möglich. Man hat die technischen Möglichkeiten nicht dazu. Es ist aber auch nicht zulässig. Also Ausnahme Quellen-TKÜ, deswegen brauchen wir sie. Anderes Thema, Verkehrs- und Vorratsdatenspeicherung. Auch da können wir, wenn die Telekommunikationsunternehmen es nicht freiwillig speichern, und das passiert in der Regel nur eine Woche lang, nicht mehr nachvollziehen, wer wann mit wem telefoniert hat.
Das heißt, wir müssten zuerst in unserem Datenschutz Abstriche machen, sagen Sie, um die innere Sicherheit
definitiv und
zu stärken.
Ohne irgendwelche Richtlinien zu verletzen. Weil ich sag mal, französische Nachrichtendienste können es ja auch. Es ist ein europäisches Land in der Europäischen Union. Ja, oder auch andere Nachrichtendienste.
Das würden Sie sagen, ist das das größte Versäumnis? Oder
ja, ich
sollte
glaube,
man noch was
die,
ganz anderes
Das ist die größte Gefahr, weil man sich nicht ständig auf andere verlassen kann. Und weil die anderen natürlich irgendwann sagen, ja, wir liefern euch immer, was liefert ihr uns denn? Ja, das lebt ja davon, dass man Informationen auch austauscht miteinander. Und das Schutzinteresse der Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen, das bewerte ich eindeutig höher als absurde Datenschutzregelungen oder die Angst vor Totalüberwachung. Darum geht es überhaupt nicht. Wir wären sowieso nicht in der Lage, alle zu überwachen. Das will auch niemand. Aber wenn man definierte schwere Straftaten hat, drohende Gefahren, die sehr akut sind, dann muss der Staat in der Lage sein, diese Kommunikation abzufangen, diese Kommunikation auszuwerten und vor allen Dingen zu handeln. Ich will die Diskussion nicht erleben, wenn es wirklich zu einem verheerenden Anschlag kommt und dann hinterher die ganzen Schlaumeier wieder besser wussten, wie es eigentlich gewesen wäre, ja, und dann gute Ideen haben, wie man es besser machen könnte. Hm. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen und nicht warten, bis erst was passiert.
Aber da ist auch die letzten, würde ich sagen, 2 Jahrzehnte nicht viel passiert, oder? Und da war Ihre Partei auch an der Bundesregierung.
Naja, wir sind ja nie mit absoluter Mehrheit in der Regierung gewesen. Wir hatten immer Partner und mit allen ist es halt schwierig, in dem Bereich was zu tun. Das ist so. Ich hoffe, es setzt inzwischen ein Umdenken ein. Es geht auch weiter. Es geht ja auch bei dieser ganzen Datengeschichte um das Thema Kindesmissbrauch. Ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Und Sie kriegen keine Ermittlungsansätze, wenn Sie nicht mit Online-Durchsuchungen, mit Vorratsdatenspeicherungen da rangehen. Und es ist eigentlich so traurig. Also wer das mal irgendwie mitbekommen hat beim Landeskriminalamt, ich sag mal, den muss man eigentlich gar nicht mehr überzeugen. Das ist auch, naja, ich finde, eigentlich gehört das gar nicht in den politischen Grabenkampf, aber es wird daraus gemacht. Es wird immer so dargestellt,
es ist
Überwachungsstaat, das ist ja mitnichten der Fall. Ja, also ich meine, kein anständiger, rechtschaffender Bürger muss sich hier Sorgen machen. Aber ich sage nochmal, wenn was passiert, dann ist der Aufschrei groß.
Lassen Sie uns nochmal in den Bericht des Verfassungsschutzes schauen von vor ein paar Tagen. Und da steht drin, dass die größte islamistische Gefahr von Einzeltätern und Kleinstgruppen ausgeht. Und der Verfassungsschutz sagt eben auch, und die im Griff zu behalten, sei besonders herausfordernd, weil die ihre Taten halt kurzfristig planen und mit wenig Organisation, Netzwerk und Kommunikationsaufwand. Das heißt, egal wie gut wir die Behörden machen, wie gut wir sie technisch ausstatten, egal wie gut wir sie gesetzlich ermöglichen, das zu bekämpfen, das lässt sich doch sowieso nicht verhindern, oder?
Ja, dann können wir ja direkt aufgeben. Also je mehr Möglichkeiten ich habe, im Vorfeld präventiv zu wirken, desto besser. So, natürlich gibt es keine 100%ige Sicherheit. Das ist so. Wenn sich ein Täter selbst im Internet radikalisiert, was übrigens ein Riesenproblem ist, TikTok, durch Influencer, durch diese ganzen sozialen Medien, dann kriegen sie das nicht mit. Wenn der sich illegal eine Waffe besorgt, ist übrigens auch so ein Thema, ne? Wenn irgendwas passiert, dann werden Waffengesetze verschärft. Das ist total absurd.
Warum?
Es sind nicht die Legalwaffenbesitzer, die das Problem darstellen, sondern es sind die Menschen, die sich illegal solche Dinge besorgen. Mhm. Ja, dann ist das schwer. Also, das wird man nicht verhindern können, genau wie man ja auch Kriminalität nicht verhindert, aber eindämmen kann und auch verfolgen kann. So, und das muss ja das Ziel sein. Alleine, wenn das Entdeckungsrisiko für potenzielle Täter schon hoch ist und die Sanktionsmechanismen greifen, dann schreckt das ja auch ab.
Auch Ihr Parteikollege, der Innenminister Herbert Reul, der hat, als er den Bericht vorgestellt hat zum Thema Islamismus, auch von einer hohen abstrakten Gefahr gesprochen. Er hat es, finde ich, ganz interessant formuliert. Für Menschen, die sich im stillen Kämmerlein radikalisieren, braucht es oft nur einen Funken, damit irgendwas passiert. Sie haben jetzt gesagt, wir müssen ja irgendwas tun. Aber können Sie es ein bisschen konkretisieren? Welche genauen, konkreten Maßnahmen braucht es denn, um so einer abstrakten Gefahr zu begegnen?
Ja, erstmal vielleicht, um das Bild noch besser zu verdeutlichen. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind in einer dunklen Höhle. Es ist komplett schwarz. Sie leuchten mit der Taschenlampe da rein und sehen da was, ja, aber sind vielleicht nur 5 Zentimeter von der Schatztruhe oder dem Skelett oder der Riesenspinne oder was auch immer man sich jetzt vorstellen kann, entfernt. Aber die sehen sie nicht, weil sie zufällig nicht dahin leuchten. Das heißt, es ist schon so, dass wir natürlich kein konkretes Bild immer und überall haben können. Sondern deswegen ist die Gefahr abstrakt. Sie ist da, sie lauert irgendwo in der Dunkelheit, aber wir wissen nicht, tritt sie auf, in welcher Form tritt sie auf und wann tritt sie auf. Aber deswegen müssen wir ja gerade bestmöglich vorbereitet sein. Also was kann man an Maßnahmen machen? Ich meine, es fängt natürlich viel, viel früher an. Es fängt eigentlich damit an, mit vernünftiger Erziehung zu Hause. Also wenn vernünftige Eltern erziehen ihre Kinder so, dass die gar nicht für extremistische Ideen anfällig sind, egal in welchem Bereich.
Also sind politisch, die Eltern schuld?
Religiös, nein, ich sage nicht schuld, aber das ist erstmal, damit beginnt es, mit der Erziehung im Elternhaus. Es geht weiter in der Schule. Präventionsarbeit, Aufklärungsarbeit.
Was muss da passieren? Prävention klingt immer so.
Ja, man muss vielleicht dafür, für diese subtilen
für diese subtilen Annäherungsversuche dieser Influencer, dieser Extremisten, dieser Prediger, die da unterwegs sind, sensibilisieren. Die Kinder, die können das vielleicht gar nicht einordnen oder es fängt erstmal total harmlos an. Die versuchen, die mit Musik abzuholen, mit lustigen Clips, mit einfachen Fragen auf komplexe Antworten. Und man muss
einfach. Das heißt, wir brauchen eine Unterrichtsstunde Islamismus?
Nein, wir brauchen, glaube ich, eine Schärfung der Medienkompetenz insgesamt. Dass man nicht alles glaubt, was im Netz einem erzählt wird. Und dass man sich eine zweite Meinung einholt, ganz grundsätzlich. Und dass man vorsichtig ist, wenn jemand versucht, einen massiv in eine Richtung zu drücken. So, also einfach sensibilisieren, ja, aufklären.
Gerade bei jungen Leuten, empfänglich sind,
ne, für solche Sachen. Das ist extrem schwierig, das ist uns allen klar. Wir werden zugeschüttet mit Informationen jeden Tag. Aber ich finde schon, es ist eine Aufgabe im Elternhaus, die Kinder auch nicht alleine zu lassen mit den Medien. Es ist eine Aufgabe in der Schule, ja, darüber zu sprechen, Thema Medienkompetenz. Da gibt es ja auch schon viele, viele Projekte. Es ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch darauf zu achten, was passiert in meinem Freundes-, in meinem Bekanntenkreis. Wird da jemand still? Verändert er sich? Kommt der mit radikalen Parolen? Widerspricht man dem? Also, wir kennen alle die Kampagnen gegen Rechtsextremismus im Sportverein. Widersprich sofort, wenn du solche Parolen hörst. Das müssen wir auch bei anderen Dingen tun. Wenn jemand sich religiös fanatisch äußert, auch da das Gespräch suchen. So, da gibt es eine Verantwortung für jeden. Dann geht es natürlich weiter. Also Prävention ist schon wichtig, aber auch Aussteigerprogramme. Nordrhein-Westfalen ist das erste Land der Bundesrepublik Deutschland, was ein Aussteigerprogramm Islamismus auf den Weg gebracht
hat. Die anderen haben keins.
Das weiß ich nicht, aber soweit ich weiß, sind wir das erste Land. So, das ist ein Anfang, genau so wie wir das Lagebild Islamismus jetzt nach vorne bringen. Wir haben auch als erstes, meine ich damals, das Lagebild Clankriminalität nach vorne gebracht. Es fängt damit an,
zu informieren,
die Probleme zu benennen, den Mut zu haben, auch unangenehme Dinge einfach mal zu benennen und ja ins Hellfeld zu ziehen, also in den Schein der Taschenlampe, wie ich es gerade gesagt habe. So, und dieses Aussteigerprogramm klappt nicht bei allen, aber jeden, den sie da rausholen, dem tun sie einen Gefallen und sie tun auch der Gesellschaft einen Gefallen. Und jede verhinderte Tat ist viel besser als eine ausgeführte. Und deswegen, es gibt nicht das eine Instrument, was jedes Problem löst. Ja,
wir brauchen einen Instrumentenkasten,
genau,
wie es so schön
heißt. Und es ist auch ganz wichtig, dass auch die Vertreter der Religionen selber in ihre eigene Community einwirken. Also der Imam, dass der in seiner Predigt sich klar von Extremismus distanziert, dass er den jungen Leuten, weil er ja auch eine Instanz ist, der ist ja eine moralische Instanz und offenbar tendieren auch jüngere Menschen wieder mehr zu Werten, zu Religion, zu Identität, Identifikation, weil sie das sonst nicht mehr bekommen. Ist ja auch eine Frage, warum bekommen sie das sonst nicht mehr? Dass da auch von einer angesehenen Persönlichkeit klar gesagt wird, Leute, lasst euch nicht auf diese Rattenfänger ein. Der Islam ist eigentlich per se eine friedliche Religion. So habe ich es immer verstanden, so wurde es mir auch erklärt, genau wie die anderen Religionen auch. Und wir glauben am Ende wahrscheinlich alle an den gleichen Gott, der wird nur anders benannt. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich sind wir religiös tolerant. Aber es darf sich nie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten.
Nennen Sie mir doch noch zwei, drei konkrete Maßnahmen. Sie haben eben das Thema Prävention und Aufklärung für so wichtig erachtet. Was tut denn die Landesregierung in NRW ganz konkret, zum Beispiel an Schulen oder an anderen Institutionen, um das präventiv zu vermeiden?
Also ich bin kein Schulpolitiker. Ich kann jetzt nicht zu den einzelnen Maßnahmen was sagen, aber es wird ja schon im Unterricht diskutiert. So, und da muss man auch nochmal die Curricula stärken, die Leitfäden vielleicht mitgeben, auch Materialien für die Lehrerinnen und Lehrer. Aber es gibt zum Beispiel, was ja auch vom Innenministerium angeschoben worden ist, das wirklich beispielhafte Programm Wegweiser.
Was ist das?
Ja, junge Menschen wieder zurückgebracht werden sollen auf den richtigen Weg. Also eine niederschwellige Ansprechstation in vielen Städten in diesem Land, wo oft Menschen auch mit Migrationshintergrund, auch vielleicht mit dem gleichen religiösen Hintergrund als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn jemandem was auffällt, also den Eltern fällt auf, dass sich ihr Sohn radikalisiert, dann können die das dort melden. Mhm. Dann wird ein Hilfsangebot gemacht, dann werden Gespräche geführt. Und da kann man sehr, sehr viel schon im Vorfeld verhindern. Und das ist ja sehr erfolgreich, dieses Programm. Weil wir ja gerade auch im Rahmen dieser salafistischen Prediger, dieser Einflussnahme auf Jugendliche, das nochmal gestärkt haben, hier in Nordrhein-Westfalen. Und man kann immer mehr tun, ist auch immer eine Frage der finanziellen Ausstattung, der personellen Ausstattung, aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg.
Lassen Sie uns doch einmal in die virtuelle Welt blicken und ich möchte nochmal auf Herbert Reul, den NRW-Innenminister, zurückkommen. Der hat nämlich gesagt, das Internet wird mehr und mehr zum Hochleistungsmotor für Radikalisierung und er hat dann von Online-Predigern mit Gangster-Image gesprochen und von Lifestyle-Islamisten, die um Aufmerksamkeit buhlen. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien beim Thema Islamismus?
Ja, wir haben es ja eben schon thematisiert. Ich glaube, eine sehr große. Weil das eben heute die Informationsquelle Nummer eins ist für die meisten jungen Menschen. Und weil eine unfassbare Informationsflut jeden Tag auf uns alle einprasselt dort. Also ich meine, das geht uns als Politiker ja auch so. Wir sind ja auch schon völlig abhängig davon. Und das ist ja auch für uns ein Transmissionsriemen.
Aber Sie als Politiker sind vielleicht informierter als viele junge Leute. Das stelle ich mir die Frage, Sie als Politik, was kann man machen, um das auf TikTok, auf Instagram, auf Telegram zu verhindern?
Also da wir ja ein demokratischer Rechtsstaat sind, werden wir kaum hingehen können und irgendwie Internetzensur machen.
Exakt, ja.
Das ist schwierig.
Deshalb frage ich nach einer Lösung, weil
immer
das ist keine.
Wäre, auch die Unternehmen zu verpflichten, aber die Diskussion ist ja schon lange im Gange und auch mäßig erfolgreich, die Unternehmen zu verpflichten. Also denken Sie an Facebook, damit hat es angefangen mit den Hass-Kommentaren, die da kommen.
Genau.
Diese Dinge zu löschen und diese Leute auch zu sperren, also von denen man das nachweislich auch mitbekommt.
Und das gibt es mit sehr vielen tausenden Followern, diese Personen, die das machen.
Ja, und da muss man sicherlich auch mal überlegen, inwieweit da Strafbarkeitsgrenzen überschritten werden und diese Leute auch strafrechtlich, je nachdem wie sie sich äußern, zu belangen.
Oder überlegen auch, Sie das? Das
oder auch zu verbieten, also diese Organisationen dahinter zu verbieten, diese Vereine zu verbieten und diese Konten sperren zu lassen.
Machen Sie das als Politik?
Ja, das müssen die Sicherheitsbehörden tun.
Tun die das?
So. Also ich denke schon. Ne? Es gibt ja immer wieder auch Durchsuchungen, gerade bei dem Thema, heute sagt man neudeutsch Hate Speech, also wenn es um Hasskriminalität im Internet geht, da gibt es Razzien, aber die schiere Informationsflut überfordert natürlich viele. Das ist so. Ja. Sie können nicht allen Tätern da habhaft werden. Und viele verschleiern das ja auch geschickt. Aber ich sag mal, bei Organisationen oder auch Einzelpersonen, die zum Hass aufstacheln, die sich gegen die Völkerverständigung richten, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, die sich für das Kalifat und die Scharia aussprechen, ja, da erwarte ich einfach, dass der Staat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen vorgeht.
Aber es scheint nicht einfach zu sein, wenn ich das raushöre.
Bis hin zum Entzug doppelter Staatsbürgerschaft, bis zur Ausweisung, bis zur Abschaltung der Internetseiten und so weiter und so fort. Das sind aber ganz, ganz viele auch bundesgesetzliche Regelungen, die da eine Rolle spielen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen auch gar nicht beeinflussen können. Also das ganze Thema Strafrecht ist Bundesgesetzregelung. Das ganze Thema Aufenthaltsregelung ist auch bundesgesetzlich geregelt. Ja.
Aber es ist trotzdem schwierig, höre ich raus. Es gibt keine drei Lösungen, die Sie mir präsentieren.
Ja, wenn wir die hätten, dann würden wir so umsetzen. Da bin ich mir sicher. Aber vielleicht haben Sie ja gute Ideen.
Nein, ich bin hier nur, um die Fragen zu stellen.
Auch als Journalist kämpft man ja gegen Fake News.
In der Tat.
Kämpft ja gegen...
Und arbeitet mit mehreren Quellen.
Genau.
Und führt Gespräche wie diese, um ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Und Herr Golland, lassen Sie doch uns am Ende unseres Podcasts noch mal ein bisschen politisch werden. Ich möchte Ricarda Lang zitieren, die Chefin der Grünen, die hat letztens nämlich gesagt, wir hatten wahrscheinlich manchmal die Tendenz, dass manche vielleicht vor der Debatte zurückgeschreckt sind, weil sie dachten, damit helfen wir am Ende den Rechtspopulisten. Also sie meint die Debatte über den Islamismus. Was meinen Sie, Herr Golland, hat Frau Lang recht? Hat die Politik die Diskussion zu lange gemieden?
Definitiv. Aus eben falschen Motiven. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie Probleme ignorieren und leugnen, werden sie immer größer. Und das Nichtlösen von Problemen ist Wasser auf die Mühlen von Radikalen und Extremisten, auch Rechtsextremisten, und nicht andersrum. Das haben wir beim Thema Kampf gegen kriminelle Clans hier erlebt. Das haben wir erlebt bei der Kölner Silvesternacht. Das Ignorieren führt bei der Bevölkerung zu massivem Frust, zu Wut. Und der entlädt sich dann in Wahlergebnissen. Und wenn man...
Das haben wir gerade gesehen.
Ja, genau. Und wenn man entschlossen und konsequent dagegen vorgeht, wie das Herbert Reul mit seiner Null-Toleranz-Linie hier macht gegen Clans, dann hat man eine enorme Zustimmung. Der ist ja mit Abstand der beliebteste Innenpolitiker oder Innenminister in ganz Deutschland. Und wenn der 80% Zustimmung bekommt, dann sind da 35% CDU mit drin, aber auch ganz viele andere Prozente von SPD, Grünen, FDP und sonstigen Wählern. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen erwarten von uns Problemlösungen und nicht nur Beschreibungen. Und das fängt damit an, dass man die Dinge beim Namen nennt. Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Und nicht, weil es nicht in mein Weltbild passt, wird es ignoriert. Das ist die ganz große Gefahr. Und deswegen würde ich auch die jetzige Bundesregierung an ihrem Handeln messen. Und Frau Faeser und Herrn Scholz eben tatsächlich an den konkreten Maßnahmen, die sie jetzt umsetzen. Und ich befürchte, es wird mal wieder nichts bei rumkommen.
Ich finde, Herr Gollanz, Sie haben eine interessante Beobachtung gemacht, dieser Frust bei der Europawahl. Sie sprechen da auch von der AfD und den Rechten im Allgemeinen in Europa, die kräftig zugelegt haben. Was ich interessant finde, wie schwierig ist es in so einer Lage, wo die Gesellschaft ganz offensichtlich nach rechts driftet, zumindest Parteien wählt, die rechts sind, das Thema Kampf gegen den Islamismus öffentlich zu diskutieren. Muss man da nicht als Partei der gesellschaftlichen Mitte auch plötzlich Angst haben, in so einem Umfeld auch nach rechts gerückt zu werden, zur AfD, weil man sagt, wir müssen Menschen abschieben? Spielt das den Rechten nicht in die Karten, diese ganze Lage?
Nein, wenn man die Probleme löst, dann nicht. Klar, wenn von linker Seite versucht wird, diese Debatte zu unterdrücken, indem man Leute in die rechte Ecke stellt, dann löst man das Problem nicht. Und dann werden Leute als rechts bezeichnet, die es nicht sind. Und das führt noch zu mehr Frust. Also ich denke mal, allein diese Begrifflichkeit wie antimuslimischer Rassismus. Ja, was für ein Blödsinn. Der Islam ist ja keine Rasse, sondern er ist eine Religion.
Exakt.
So, und man versucht damit jegliche Kritik, auch berechtigte Kritik, im Keim zu ersticken. Und das ist genau der Fehler. Das ist Quatsch. Niemand hat hier was gegen Religionsfreiheit. Niemand hat was gegen den Islam an sich. Im Gegenteil, wir müssen unterschiedliche Religionszugehörigkeiten zusammenbringen. Jeder kann sich hier frei entfalten, nach seiner Fasson selig werden, wie es Friedrich der Große mal formuliert hat. Aber immer im Rahmen der geltenden Gesetze und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wer das nicht will oder nicht versteht, der muss Konsequenzen spüren. Das heißt, und wenn einer meint, er will im Kalifat leben, kann er das gerne tun. Dann muss er dahin gehen, wo es das Kalifat gibt. Aber das gibt es nicht in Deutschland.
Würden das alle in der CDU so sagen? Sie sind ja eher einer, der als konservativ war gilt in der Partei.
Naja, der WDR hat mich ja mal als das konservative Feigenblatt der CDU-NRW benannt. Ich fand das ein Kompliment. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, insbesondere an der Basis in unserer Partei, ähnlich denken. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube schon, dass wir sehr klar gemacht haben, auch in unserem neuen Grundsatzprogramm und auch mit der konkreten Politik, wie sie zum Beispiel Herbert Reul hier ausführt in Nordrhein-Westfalen, wo unsere Standpunkte sind. Und als Christdemokrat haben wir, glaube ich, ein besonderes Verständnis auch für die Bedeutung von Religion und auch dass wir jedem Menschen das Recht auf Religion zusprechen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich eine Religion politisch instrumentalisiere und damit auch eigentlich entkerne und auf den falschen Weg bringe. Das gilt für alle Religionen. Das ist ja nicht nur der Islam, das wäre genauso fanatische Christen oder sonstige. Dann dagegen muss ich natürlich was tun. So, und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Muslime, ich habe auch schon mehrere Moscheen besucht und viele positive Eindrücke gewonnen, dass die das genauso sehen. Die wollen auch friedlich leben. Die wollen keine Extremisten und Fanatiker und deren Frauen wollen auch nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. So, und das ist das, was mich auch so von linker Seite ärgert, dass jegliche Kritik dann immer in eine rechte Ecke geschoben wird. Ich meine, da werden im Kalifat werden Frauenrechte mit Füßen getreten. Da sind Schwule verhasst. Ja? Die werden mit dem Tode bedroht. Ich verstehe gar nicht, dass man nicht gemeinsam dagegen vorgeht und aufsteht.
Das heißt, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, Herr Golland, würden Sie mit Christian Wulff, der damals Bundespräsident war und gesagt hat, der Islam gehört inzwischen zu Deutschland, übereinstimmen?
Das haben Sie jetzt gesagt. Ich glaube,
deshalb frage ich's,
dass Menschen muslimischen Glaubens zu Deutschland gehören und nicht die Religion als solches, weil das eben politisch aufgeladen ist. Wir leben friedlich miteinander in Deutschland mit verschiedenen Religionen und das ist auch gut so, das muss so bleiben. Aber es gibt zum Glück und zu Recht nach der Aufklärung in Europa, vorher gab es ja auch viele religiöse Auseinandersetzungen, und nach der Aufklärung in Europa ein geregeltes Verhältnis und eine Trennung zwischen Staat und Religion, und das sollten wir auch beibehalten.
Das sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und Innenexperte Gregor Golland hier im Podcast Erststimme. Herr Golland, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke, gerne.
Das war Folge 96 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint, wie gewohnt, in 2 Wochen am 10. Juli. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.